Herzlich willkommen zum neuen Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring und Miriam Ahrens. Nach dieser Bundestagswahl muss man ja nun feststellen, dass es wohl schon bessere Umstände gegeben hat, unter denen eine neue Regierung in Deutschland ihr Amt angetreten hat. Was muss sie in der Energiepolitik nun liefern, Herr Möhring? Haben Sie Hoffnung, dass es jetzt besser wird?
Moin, Frau Ahrens. Also ohne philosophisch werden zu wollen, Hermann Hesse hat uns ja legendär mitgegeben, dass jedem Anfang ein Zauber innewohne. Wobei der Zauber, da muss man genau hinschauen. Hier liegt der darin, dass ein Neubeginn eine echte Chance bedeutet. Aber ehrlich gesagt, Vorsicht. Diese Chance, die muss auch ergriffen werden, sonst ist der Zauber hier ganz schnell verflogen. Und dass diese Chance ergriffen wird, ist meiner Ansicht nach kein Selbstgänger. Die neue Regierung muss nicht nur eine schonungslose Bestandsaufnahme machen, sie muss auch bereit sein, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, die den aktuellen Mainstream in Frage stellen und zu denen, aufgepasst, Vorgängerregierungen erkennbar nicht bereit waren. Und das ist meiner Ansicht nach auch der berühmte Elefant im Raum. Hat eine neue Regierung die erforderliche Kraft und die Entschlossenheit, sich gegebenenfalls auch zunächst unbeliebt zu machen, wenn es für eine erfolgreiche Zukunft erforderlich ist? Und damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, es geht nicht um eine Abkehr von Transformation und Klimaschutz. Aber der Weg dorthin, der muss hinterfragt und ehrlich gesagt, der muss auch angepasst werden.
Wie kann die neue Regierung die Energiepolitik denn auf Kurs bringen? Was erwarten Sie von ihr?
Schonungslose Bestandsaufnahme. Deutschland ist in einer Rezession. Wenn es nur eine konjunkturbedingte wirtschaftliche Delle wäre, die sich zyklisch mehr oder weniger von selbst bereinigt, dann könnte man das ja noch hinnehmen. Aber wir haben fundamentale strukturelle Probleme. Die Energiepreise zum Beispiel, ja, die sind im globalen Kontext dramatisch hoch. Die Schieflage, insbesondere im Vergleich zu den Nordamerikanern, wird sich auch nicht von alleine wieder begradigen. Die Gaspreise an den Großhandelsmärkten sind in Europa aktuell 3- bis 4-mal höher als in den USA. Und das treibt die Strompreise gleich mit. In der Konsequenz ist die Wirtschaftlichkeit der energieintensiven Industrie in Deutschland nicht mehr gegeben. Und an der hängen auch viele andere Unternehmen in der Wertschöpfungskette. Und was es schlimmer macht, zurzeit ist keine Perspektive erkennbar, wie sich diese Preislage wieder zugunsten Europas ändert. Und in der Konsequenz wandert Industrieproduktion aus Deutschland ab, neue Investitionen bleiben aus. Und dieser Prozess, ehrlich gesagt, der ist ja längst im Gange und das ist also auch gar keine Schwarzmalerei. Und das ist meiner Ansicht nach die erste harte Wahrheit für die neue Regierung. Nicht nur die Lage ist schlecht, sondern auch die Perspektive.
Und was ist die zweite?
Ja, die hängt unmittelbar damit zusammen. Ohne eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft wird die Transformation in Deutschland nicht gelingen. Jedenfalls nicht, wenn am Ende dieser Transformation der Industriestandort Deutschland mit seinen vielen hochwertigen Arbeitskräften und der so erfolgreiche Mittelstand eben auch erhalten bleiben soll. Klimaschutz ist kein Automatismus. Ihn zu wollen, reicht nicht.
Woran machen Sie das fest, Herr Möhring?
Der Transformationsprozess wird sich nicht automatisch durch Marktkräfte entwickeln. Keine der neuen klimaneutralen Technologien ist automatisch wettbewerbsfähig. Wasserstoff, Elektrifizierung mit grünem Strom, grüne Moleküle, all das ist bislang nicht wirklich wirtschaftlich. Staatliche Eingriffe sind erforderlich. Und für Unternehmen heißt das bei langfristigen Investitionen in solche neuen Technologien, woher nehmen sie die Gewissheit, dass sie auch wirtschaftlich erfolgreich sein werden? Und dann kommt eine weitere unbekannte, globaler Wettbewerb. Wenn internationale Wettbewerbe, das schließt Staaten mit ein, ja, wenn die andere Ansätze für die Transformation verfolgen, die kosteneffizienter sind, dann stellt das automatisch auch unsere Wettbewerbsfähigkeit in Frage. Oder nehmen Sie Überlegungen in Ländern, die mit Klimaschutz weniger anfangen können oder wollen. Kurz, es besteht große Unsicherheit für unsere Volkswirtschaft und für die Unternehmen, die den Wohlstand hier im Land bisher getragen haben. You have to survive transition. Ja? Wenn wir hinten nicht ankommen, dann haben wir viel gewollt und letztlich nichts gekonnt.
Verstehe. Bezahlbare Energie ist der zentrale Aspekt für die Transformation. Aber was soll denn bitte eine Regierung machen, wenn sich die Gaspreise global in die falsche Richtung entwickeln?
Also erstmal die Problemlage adressieren und zwar ideologiefrei. Und das ist bislang nicht geschehen. Zwar sagt jeder, Die Energiepreise müssen runter. Aber bei den Maßnahmen sind wir in meinen Augen viel zu eng unterwegs. Was ich in dem Zusammenhang bislang sehe, ist allein die Forderung, staatliche Abgaben und Umlagen zu reduzieren. Netzentgelte, Stromsteuer. Und ehrlich gesagt, das ist ja richtig, wenn man sich das anschaut. Und wir werden auch wohl nicht drum herum kommen, dass eine Verlagerung dieser Kosten weg von den Verbrauchern hin zu staatlicher Subventionierung über Steuerzahlergeld erwogen werden muss. Ideal ist das natürlich auch nicht. Die Netzentgelte, die wegen des Umbaus des Strommarktes entstehen, können nicht einfach von den Verbrauchern getragen werden. Ja, beim Ausbau des Stromnetzes, wir reden von Größenordnungen im Bereich von mehr als 500 Milliarden Euro. Ja, wohlgemerkt, obendrauf auf die aktuellen Kosten. Aber noch einmal, wenn die Großhandelspreise für Erdgas bleiben, wo sie sind, doktern wir nur an den Symptomen rum. Dann reicht auch die Verringerung von Netzentgelten und Stromsteuern nicht. Dann bleiben die Gaspreise und in der Folge die Strompreise zu hoch.
Und das heißt konkret was mit Blick auf die Gaspreise?
Das heißt, dass wir eine langfristige Erdgasversorgungsstrategie entwickeln müssen, die hilft, die Erdgaspreise zu reduzieren. Und dazu gehören langfristige LNG-Importe, aber auch der Ausbau der heimischen Erdgasproduktion in Europa. Ich weiß, das gefällt vielen nicht, ist aber ein absolutes Muss.
Herr Möhring, die EU erwägt Investitionen in LNG-Export-Terminals in den Erdgasförderländern, um mehr LNG importieren zu können, so offenbar auch in den USA. Soll damit nun die Trump-Administration besänftigt werden?
Ja, lassen Sie uns schlicht mal auf die Fakten schauen. Also in den USA zu investieren, also wenn es um die Verflüssigung des Erdgases geht zum Beispiel, also entlang der Wertschöpfungskette, das ist aus Sicht des Käufers hier in Europa grundsätzlich mal keine schlechte Idee. Ja, es ermöglicht den Zugriff auf Infrastruktur und sorgt damit grundsätzlich auch für mehr Kontrolle darüber, was mit dieser Infrastruktur passiert. Also ich sehe in der Überlegung auch etwas Positives. Die EU-Kommission akzeptiert in ihrem im Februar verkündeten Aktionsplan für bezahlbare Energie, dass langfristig etablierte Lieferketten für LNG erforderlich sind, um Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen. Ja, das ist gut. Mit einem solchen Startpunkt, der solche Investitionen als Teil einer Langfriststrategie einordnet, damit kann ich echt eine Menge anfangen. Die EU-Kommission erwähnt übrigens auch ausdrücklich einen strategischen Ansatz zur Reduzierung der Supply-Kosten, also des Erdgasangebotes. Genau das, ehrlich gesagt, würde ich auch von der deutschen Regierung erwarten, also Stichwort Gasversorgungsstrategie.
Wie müsste denn so eine Strategie aussehen?
Wer Erdgasversorgung strategisch denkt, der muss aus europäischer Sicht auch die heimische Produktion hier in Europa ausbauen. Das ist die sicherste, umweltverträglichste und am wenigsten CO2-Emissionen ausstoßende Option für unsere Erdgasversorgung. Da muss die EU-Kommission ran, da muss auch die neue Bundesregierung ran. Warum? Mehr Gas für Europa heißt niedrigeres Preisniveau. Ja, natürlich neben mehr Langfristverträgen für LNG.
Aber es gibt auch die Kritik, dass so ein Verhalten ja das Erdgaszeitalter letztlich nur verlängert. Stichwort Lock-in-Effekt.
Ja, bei diesen Investitionen in LNG-Infrastruktur in den Erzeugerländern, da wird gerne die angebliche Verlängerung der fossilen Abhängigkeit beklagt. Ich halte das für falsch und ehrlich gesagt wird das auch durch ständige Wiederholung nicht richtig. Fakt ist doch, Europa braucht noch viele Jahre Erdgas. Und das müssen wir im Interesse der Gasverbraucher bezahlbar und sicher machen. In Deutschland, ich gebe Ihnen nur ein paar Zahlen. In Deutschland hat Erdgas in 2024 einen Anteil von 23% am gesamten Energieverbrauch gehabt. Strom aus Wind und Sonne übrigens, bei denen ist das insgesamt weniger als 10% des gesamten Energieverbrauchs. Ja, nur mal als Referenz. Erdgas wird natürlich langsam weniger, aber trotzdem, Politik kann doch nicht sagen, das ist fossil, darum kümmere ich mich nicht mehr. Ja, die Folgen für die Preise sehen wir gerade. Also in die Verflüssigungsanlagen, in den Erzeugerländern zu investieren, also in den USA oder Afrika. Ich sehe das nicht als Verlängerung der Erdgasnutzung, sondern ich sehe das ehrlich gesagt allein als Absicherung der Versorgungswege, solange wir noch Erdgas nutzen. Wenn wir kein Erdgas mehr brauchen, auch nicht für klimaneutralen Wasserstoff, dann werden diese Anlagen für den Bedarf in anderen Regionen der Welt eingesetzt. Ja, also auch diese Kritik, die ist wie so häufig einfach mal wieder deutsch zentriert, wenn ich das nur so sagen darf. Der globale Erdgasmarkt, der funktioniert anders.
Dann kommen wir auf die Gasversorgungsstrategie zurück nochmal. Was ist denn Ihre konkrete Forderung an die neue Regierung?
Eine Strategie, die nicht mit Denkverboten beginnt, sondern bezahlbare und sichere Erdgasversorgung in den Mittelpunkt stellt, solange wir eben Erdgas noch nutzen. Und dazu gehören langfristige LNG-Importe, das haben wir angesprochen. Dazu gehört auch die Nutzung heimischer Potenziale. Ja? Bei der letzten Bundesregierung, da musste man den Eindruck haben, dass Erdgasförderung in Deutschland ja noch geduldet wurde, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dahinter steckte meiner Ansicht nach erkennbar die Überlegung, dass ein Ende der heimischen Förderung ja eigentlich gut fürs Klima sei. Und wer sich damit näher befasst, der weiß natürlich, dass das Gegenteil richtig ist und hier reine Symbolpolitik betrieben wurde. Wer diese Art von Fehlvorstellungen hinter sich lässt, der wird die europäischen Potenziale ernsthaft in Erwägung ziehen. Und das schließt mit ein, informierte Entscheidungen zu den Optionen hier in Deutschland zu ermöglichen. Ganz klar, ja. Letztlich wird es auch darum gehen müssen, eine Entscheidung zur Schiefergasproduktion hier in Deutschland gegebenenfalls neu zu treffen. Und zwar eine, die faktenbasiert die Potenziale und Risiken abwägt. Zur Wahrheit gehört dann auch, dass eine Schiefergasproduktion in Deutschland, die bis in Höhe von 10 Milliarden Kubikmetern möglich wäre, die könnte die Gas- und Strompreise für die deutsche Industrie reduzieren. Und zwar ohne Subventionen. Ja, das können wir mal mit einem eigenen Podcast vertiefen, Frau Arns, aber hier nur in aller Kürze. Und solche Optionen, die kann man doch nicht einfach ignorieren in einer Welt, in der die deutsche Industrie wegen zu hoher Strom- und Gaspreise nicht mehr wettbewerbsfähig ist.
Können wir gerne machen, Herr Möhring. Aber lassen Sie uns jetzt mal zu den nächsten Schritten im Transformationsprozess kommen. Sie haben vorhin gesagt, keine der neuen klimaneutralen Technologien ist automatisch wettbewerbsfähig. Das ist ja ein echt beunruhigender Befund. Aber stimmt das so einfach?
Also wichtig ist erstmal, diese Feststellung ist keine Kritik, sondern sie beschreibt allein die Situation, in der wir uns befinden. Und sie ist auch ehrlich gesagt weder ungewöhnlich noch unerwartet. Ohne staatliche Unterstützung fliegt keine der Transformationstechnologien großflächig. Fehlende Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, dass man sich nicht zurücklehnen und auf Marktkräfte verlassen kann. Ich befürchte übrigens, das gilt auch für das Werkzeug der CO2-Preise. Auch wenn die staatlich erhobenen Preise auf CO2-Emissionen immer weiter erhöht werden, führt das aus meiner Sicht nicht automatisch zur Auswechslung fossilbasierter Technologien hin zu Technologien, die dann klimaneutral betrieben werden. Warum? Industrieunternehmen, die ihre Produktion zum Beispiel auf Wasserstoff umstellen wollen, die werden das nur tun, wenn sie wirtschaftlich am Markt mit dem Wasserstoff agieren können. Und genau das ist nicht gesichert. Ja? Darum, so gut wie das marktorientierte Instrument des CO2-Emissionshandels von der Idee her ist, allein kann es die Transformation meiner Ansicht nach nicht herbeiführen.
Womit wir dann wieder bei der Wirtschaftlichkeit sind. Was würden Sie der neuen Regierung denn diesbezüglich empfehlen?
Also ganz platt formuliert, breiter denken, wenn es um den Lösungsraum geht. Wir erleben eine Zeitenwende bei den Transformationsbemühungen. Und das disruptive Element ist, dass wir mit knappen Geldern umgehen müssen in Zeiten, in denen Energie teuer ist. Unsere gesamte Transformationsstrategie steht doch unter einem Finanzierungsvorbehalt. Wir brauchen ein konsequentes Kostenmanagement, sowohl bezogen auf staatliche Mittel, die eingesetzt werden, aber auch mit Blick darauf, was den Verbrauchern zugemutet wird und werden kann. Egal, ob das jetzt Industriekunden sind, Mittelstand oder Haushalte. Und das meine ich mit der erforderlichen Bereitschaft, wirklich harte Entscheidungen zu treffen.
Machen Sie das mal konkret, Herr Möhring.
Also für mich geht das ehrlich gesagt schon los bei der Zielfestsetzung bezüglich auf die Klimaneutralität. Deutschland hat sich ja 2045 als Zieljahr für die Erreichung der Klimaneutralität vorgegeben. Einzelne Bundesländer sind, also für mich wie in einem Überbietungswettbewerb, da noch drüber hinausgegangen und haben noch frühere Zeitpunkte festgelegt. Also Niedersachsen zum Beispiel bis 2040. Und das ist mit Sicherheit gut gemeint mit Blick aufs Klima. Aber ehrlich gesagt, damit ist es noch lange nicht klug.
Heißt das, dass Sie das Klimaziel nach hinten schieben würden, also Klimaschutz verhindern wollen?
Ja, das ist so eine beliebte Vorhaltung, genauso wie das Vorziehen als Ausdruck von entschlossenem Klimaschutz gesehen wird. Mein Punkt ist ein ganz anderer. Beschleunigung mag wünschenswert sein, aber wir müssen auch wissen, dass es mehr Geld kostet, als wenn wir gemeinsam mit internationalen Partnern und den vereinbarten gemeinsamen Zielen die Technologieentwicklung voranbringen. Ja? Mir geht es nicht um Verlangsamung, mir geht es um Vereinheitlichung. Die EU hat sich 2050 als Ziel für Klimaneutralität gesetzt und entsprechende Regelungen zur CO2-Einsparung festgelegt. Dann wäre es aus deutscher Sicht auch klug, im internationalen Wettbewerb mit denselben Zielsetzungen zu agieren. Wer 2045 als Ziel für realistisch und bezahlbar hält, der mag dafür sorgen, dass auch die EU sich dieses Ziel setzt. Und wenn es uns gelingt, schneller zu sein, weil Marktkräfte diesen Prozess beschleunigen, dann wird uns das auch allen recht sein. Aber ein rechtlicher Zwang zur früheren Umstellung, der ja schon Jahre vorher Anpassungsmaßnahmen erfordert, die Geldkosten und die dann möglicherweise unwirtschaftlich sind, tut mir leid, das überzeugt mich nicht. Also auch hier Bestandsaufnahme, die die Machbarkeit, die Kosten und den Nutzen einer Akzelerierung gegenüber dem EU-Ziel bewertet. Und zwar bitte, bitte ideologiefrei. Und weg von der rein politisch motivierten Aktion. Ja, die, wenn wir Pech haben, geht die wirklich nach hinten los, weil sie für Unternehmen und Bürger wirtschaftlich nicht tragfähig ist und dann am Schluss ehrlich gesagt auch noch Glaubwürdigkeit kostet.
Ich würde gerne auch auf die konkreten Maßnahmen zur Dekarbonisierung eingehen. Wenn wir uns den Ausbau der Stromerzeugung aus Wind und Sonne mal ansehen, was ist da aus Ihrer Sicht zu beachten?
Damit keine Missverständnisse entstehen, der Ausbau der Stromerzeugung aus Wind und Sonne ist richtig, er muss weiter gepusht werden, aber bitte nur, soweit gleichzeitig sichergestellt ist, dass vorhandene Infrastruktur eine sinnvoll optimierte Nutzung des erneuerbaren Stroms ermöglicht. Was hilft es denn, wenn wir im Sommer bei hoher Sonnenstrahlung regelmäßig erneuerbaren Strom zur Vermeidung von Blackouts abregeln müssen? Ja, nur weil die Strominfrastruktur diese riesigen Mengen nicht mehr aufnehmen kann. Allerdings glaube ich auch, ehrlich gesagt, das ist auch verstanden. Und nun muss die neue Regierung dafür sorgen, dass die Entwicklung der Stromversorgung nicht mehr von der Erzeugerperspektive her gedacht wird, sondern ob, wie und zu welchen Preisen der Strom beim Verbraucher verfügbar ist. Und das ist ein riesiger Unterschied. Da müssen wir jetzt hin. Wir brauchen einen systemintegrierten Ansatz. Idealerweise übrigens auch integriert mit Blick auf Erdgas- bzw. Wasserstoffnutzung. Aber da gehen wir weit über das hinaus, was wir eigentlich heute sinnvollerweise hier besprechen können.
Sie sagen ja, auch der Bohrlochbergbau kann viel zu einer erfolgreichen Transformation beitragen. Welche Optionen haben Sie da vor Augen?
Die neue Regierung wird die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft und die Transformation miteinander verweben müssen. Ohne bezahlbare Energie und ohne eine kosteneffiziente Transformation werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland nicht wiederherstellen können. Das ist der Startpunkt. Wir haben kein Erkenntnisproblem, heißt es ja so oft. Ich hoffe mal, dass das hier auch der Fall ist. Und damit gehören alle Optionen auf den Tisch, die eine kosteneffiziente Dekarbonisierung und Klimaschutz ermöglichen und die zur Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Mittelstand beitragen. Wind und Sonne werden, harte Wahrheit, werden nicht alle Fragen in Deutschland lösen. Da schließt grünen Wasserstoff für eine Molekülwende mit ein, denn auch der wird ja aus erneuerbarem Strom erzeugt. Und dabei geht es mir nicht nur um die Machbarkeit, ob so viel Energie überhaupt aus erneuerbarem Strom verfügbar gemacht werden kann, sondern es müssen endlich Eurozahlen neben die Gesamtkosten geschrieben werden. Und noch wichtiger, es muss geprüft werden, ob es schneller und kostengünstiger geht. Was kostet die Transformation?
Haben Sie ein gutes Beispiel, um das zu belegen?
Ja, klar. Nehmen wir den Wasserstoffhochlauf. Sind wir wirklich überrascht, dass potenzielle Investoren im Stahlbereich dabei sind, einen Rückzieher zu machen? Wer einen echten Hochlauf erreichen will, muss jetzt die Diskussion verbreitern. Wie bekommen wir auch klimaneutralen blauen Wasserstoff in großen Mengen ins System? Wo ist es sinnvoll, Unternehmen für eine Übergangszeit Erdgaslösungen zu ermöglichen? Ja? Und das geht auch nicht gegen den grünen Wasserstoff, sondern es soll einen echten Hochlauf von Wasserstoff ermöglichen. Wer dagegen wettert, übersieht, dass Unternehmen auch einfach ihre industrielle Tätigkeit in andere Teile der Welt verlagern können, wenn das hier nicht funktioniert. Harte Wahrheit. Wer wirklich Wasserstoff will und dessen Hochlauf, der muss alle Optionen nutzen, die einen physischen Hochlauf zu möglichst geringen Kosten ermöglicht. Tun wir das nicht, sehe ich übrigens auch nicht den umfassenden Bau des Wasserstoffkernnetzes. Wer geht denn ins unternehmerische Risiko beim Infrastrukturausbau, wenn die Nutzung ungewiss ist? Ja, und Staat, ich glaube, der wird das nicht vollständig als Risiko tragen wollen. Das gilt übrigens nicht nur für die Wasserstoffleitungen, sondern auch für Wasserstoffspeicher. Niemand kann doch davon ausgehen, dass hier mit Blick auf einen erhofften Bedarf an Wasserstoff einfach mal so die Wasserstoffspeicher gebaut werden. Und um das noch deutlicher zu machen, schon um die Versorgungssicherheit zu Beginn des Hochlaufs abzusichern, brauchen wir frühzeitig auch größere Mengen an Wasserstoffspeichern. Und helfen Sie mir, wer soll das denn bezahlen für diese Early-Mover-Speicher, die von vornherein gar nicht wirtschaftlich sein können?
Klare Ansage, ja. Wie sehen Sie das beim Carbon Management?
Ja, großes Thema, sehr politisiert. Da ist der breit akzeptierte Gesetzentwurf zum Kohlendioxid-Speicherungs- und Transportgesetz, der ist ja in allerletzter Minute dem Ampel-Aus und den taktischen Manövern einzelner Parteien zum Opfer gefallen. Echt schade, ehrlich gesagt. Aber so schön die Verabschiedung gewesen wäre, auch dieser Entwurf hätte aus meiner Sicht noch nicht die Voraussetzungen für ein wirklich wirksames Carbon-Management in Deutschland geschaffen.
Wie meinen Sie das? Wo waren denn die Schwachstellen?
Ja, auch hier, ich wiederhole mich da, bitte vom Verbraucher her denken. Hier also vom CO2-Emittenten. Ja? Wenn die Industrie in Deutschland ihre CO2-Emissionen runterfahren soll bzw. will, dann geht es um Lösungen, die sie wettbewerbsfähig halten. Und Staat wird nicht beliebig subventionieren können. Betonung auf beliebig. Machen wir einfach mal ein Beispiel. Und ich bleibe ja nun mal gerne bei Euros. Unterstellen wir mal, dass ein Zementwerk mit CO2-Vermeidungskosten von 100 Euro die Tonne CO2 umgehen kann. Also Unterstellung. Das sind rund 30 Euro die Tonne mehr als der heutige CO2-Preis. Ja, dieses Zementwerk emittiert ungefähr 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr. Dann sind das, einfaches Rechnen, Kosten von 100 Millionen Euro pro Jahr für das Zementwerk. Das werden dann deren Kunden zahlen müssen und hoffentlich können. Jedenfalls, wenn auch internationale Wettbewerber ähnliche Kosten für ihre Dekarbonisierung haben. Diese 100 Euro die Tonne, die sind nach heutiger Einschätzung am unteren Ende dessen, was man als CCS-Kosten erwartet. Heißt, vertretbare Capture-Kosten, kurze Transporte, keine aufwendige, teure Offshore-Einlagerung. Sonst landen wir auch schnell bei 200 Euro die Tonne. Und für das Zementwerk bedeutet das in unserem Fall dann Kosten von 200 Millionen Euro pro Jahr. Und wie es dann aussieht, wenn ein internationaler Wettbewerber bessere Bedingungen hat? Schauen wir mal. Ich bezweifle jedenfalls, dass die Bundesregierung solche Zusatzkosten wegsubventionieren wird.
Ja, echt große Zahlen, Herr Möhring. Was raten Sie also der neuen Regierung?
Eine klare Analyse, die aufzeigt, wie die CCS-Kosten für deutsche industrielle CO2-Emittenten möglichst gering gehalten werden können. Das ist natürlich eine Frage, wie teuer das Capture-Element wird, aber dann geht es im Wesentlichen um die Größe der Infrastruktur, der Orte, wo eingelagert wird und der damit verbundenen Entfernungen. Einfache Faustregel, Größe des Marktes und geringe Entfernungen reduzieren die spezifischen Kosten für die Emittenten. Und um es schlicht auf den Punkt zu bringen, also eine Reduzierung der Möglichkeit von CCS auf Zement- und Kalkindustrie sowie Müllverbrennung, das nennt man so schön hard to abate oder unvermeidbare CO2-Emissionen. Eine solche Reduzierung ist jedenfalls so lange keine gute Idee, wie es für Glasindustrie, Papierindustrie, Chemieindustrie oder Stahlindustrie keine wirtschaftlich besseren Alternativen gibt. Wenn wir aber die Verfügbarkeit von CCS auch auf solche Industrien erweitern, dann verringern wir die spezifischen Kosten für die Infrastruktur und wir verbreitern zugleich die Basis für die Dekarbonisierung. Was spricht also eigentlich dagegen?
Sehe ich auch so. Wurde das noch nicht konzipiert?
Politics, würde ich mal kurz zusammenfassen. Also bislang ging es eher darum, politisch eine CCS-Strategie zu entwickeln, die Zustimmung bei den Grünen und in der SPD finden konnte. Und da gab es und gibt es Vorbehalte gegen CCS als Technologie. Unter anderem, weil es ja viel schöner ist, wenn man statt CCS auf Strom aus Wind und Sonne und grünen Wasserstoff setzen kann. Ja, das ist ja diese Idealvorstellung, die dann leider nicht funktioniert. In vielen Fällen jedenfalls nicht. Ich erwarte von der neuen Bundesregierung, dass sie an solche Argumentationen Eurozahlen schreibt. Was kostet das eine, was kostet das andere? Und wie wahrscheinlich ist die Umsetzung? Das gilt übrigens auch für die bislang politisch nicht unterstützte Möglichkeit, in Deutschland Onshore-CCS zuzulassen. Ja? Glauben wir wirklich, dass wir für 100 Euro die Tonne CO2, unser CO2 aus Süddeutschland nach Norwegen oder vielleicht noch in die dänische oder niederländische oder deutsche Nordsee bringen? Also mit Onshore-CCS wäre das möglich. Bislang wird es teuer oder teurer, als es sein muss, weil wir die politische Debatte scheuen. Ja, dabei hat die Ampelregierung die Kosten noch nicht mal benannt. Das erinnert fatal an die Diskussion um die vergrabenen Freileitungen für Strom. Als wenn Geld keine Rolle spielt. Und ich sage, so wird es nicht klappen. Da wird sich die neue Regierung sehr ehrlich machen müssen. Ich gebe Ihnen noch mal eine Zahl. Nehmen wir mal an, Deutschland entscheidet sich für einen Rechtsrahmen, der, ich nenne das mal Platinum-Lösung, mit Offshore-Einlagerung zu 200 Euro die Tonne führt. Ja? Und dann sollen insgesamt 50 Millionen Tonnen CO2 eingelagert werden. Das sind ungefähr die Emissionen von Zement, Kalk und Müllverbrennung, also hard to abate. Das würde zu Mehrkosten von 5 Milliarden Euro pro Jahr führen, verglichen mit einer Lösung, die nur halb so viel kostet, nämlich die angesprochenen 100 Euro die Tonne, die ich für möglich halte. Ja? Und die dann mal 50 Millionen Tonnen. Wer zahlt diese Mehrkosten?
Da dürfen wir mal gespannt sein, ob das tatsächlich in Zeiten des knappen Geldes auch auf den Tisch kommt. Welche weiteren Optionen sehen Sie denn auf Seiten des Bohrlochbergbaus?
Wärmewende, Frau Arns. Fragen Sie in Deutschland rum, dann werden Ihnen fast alle etwas zum Heizungsgesetz erzählen. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht tun. Ich gehe einen Schritt zurück und ich hoffe, die Bundesregierung tut das auch. Welche Optionen haben wir und was kosten sie? Kosten für die Menschen hier im Land und Kosten für den Staat. Denn auch hier, wir haben es eingangs gesagt, es wird nicht ohne staatliche Mittel gehen. Und diese Überlegung, die darf jetzt nicht damit gestartet werden, auszurechnen, wie wir mit Wärmepumpen die Gas- und Ölheizung verdrängen. Und absolut, ja, diese Heizungen werden mit der Zeit aus dem Markt verschwinden. Bei der Frage, wie genau, hat sich es meiner Ansicht nach die Ampel dann sehr einfach gemacht. Ja, wir werden Deutschland nicht flächendeckend mit Wärmepumpen überziehen. Wir haben den erneuerbaren Strom nicht, erst recht nicht im Winter, wenn wir ihn für die Heizungen brauchen. Und wir werden die Stromleitungen dafür nicht bis in die letzte Häuserzeile bauen und bezahlen können. Ja, nicht missverstehen, ich bin überhaupt nicht gegen die Wärmepumpe. Jeder sollte sich eine kaufen können, aber bitte nicht alle. Das wird nicht fliegen. Hier kommt Geothermie, insbesondere die Tiefengeothermie, ins Spiel. Sie sorgt als jederzeit verfügbare erneuerbare Energie aus der Erde für ein riesiges Potenzial im Fern- und Nahwärmemarkt. Das wird bislang unterschätzt.
Aber die Tiefengeothermie wird doch politisch breit unterstützt. Was sehen Sie als zentrale Aufgabe für die Bundesregierung?
Ich sehe in der Tat ganz viel politische Sympathie, aber ohne die erforderlichen Randbedingungen. Regulatorisch, aber auch ehrlich gesagt flankierend finanziell, wird es nicht in großem Umfang fliegen können. Ja, da bekommen wir dann vielleicht ein paar Nischenlösungen für die Tiefengeothermie, aber darum geht's nicht. Wir brauchen mehr. Einige Punkte hatte die alte Bundesregierung bereits meiner Ansicht nach auch erfolgreich abgearbeitet. Jetzt geht es aus meiner Sicht darum, Förderrichtlinien zu entwickeln, die eine klare Handhabe liefern, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Staat Projekte mit Steuergeldern unterstützen kann. Und erlauben Sie vielleicht noch einen Punkt. Der Staat kann sich sehr verdient machen und Voraussetzungen für erfolgversprechende Projekte schaffen. Wir haben Regionen in Deutschland, die große Fernwärmegebiete haben und bei denen Kohleheizkraftwerke abgelöst werden sollen. Aber für die Bewertung, ob Tiefengeothermie das Potenzial für diese Ablösung hat, fehlen die erforderlichen Daten aus dem Untergrund. Die sind einfach nicht analysiert bislang. Und eine solche Region ist das Ruhrgebiet, aber eben nicht nur dort. Ja? Für die Ermittlung der erforderlichen Untergrunddaten sollte Staat Geld in die Hand nehmen und interessierten Unternehmen danach auch kostenlos zur Verfügung geben. Bessere, verfügbare Daten heißt nämlich bessere Projekte. Auch das Thema ist nicht neu, aber es muss mit Geld und Aktion unterlegt werden.
Dann hoffe ich mal, dass da offene Türen bei der Regierung eingerannt werden. Haben Sie noch ein Thema?
Ja, in der Tat. Und tatsächlich etwas außerhalb von Energie und Klima, was wir ja sonst eigentlich immer behandeln hier. Die Förderung von Lithium in Deutschland, und zwar über Tiefbohrungen. In Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen sind die ersten Lizenzen für den Abbau von Lithium über Tiefenbohrungen vergeben worden. Oder nehmen Sie das Projekt im Oberrheingraben, genauer in der Vorderpfalz. Dort wird Tiefengeothermie mit Lithiumgewinnung verbunden. Alles durch Mitglieder des BVG übrigens, im Oberrheingraben zusammen mit BASF, die an der Tiefengeothermie bzw. der Wärme interessiert sind. Das sind ganz spannende Projekte, die zeigen, wie Tiefbautechnologie für erneuerbare Energien und in Deutschland dringend benötigte kritische Rohstoffe sorgt. Also in dem Zusammenhang ganz klar, ich erwarte von der Bundesregierung, dass auch diese Potenziale gepusht werden. Ist aber auch nicht wirklich zweifelhaft, würde ich mal sagen. Aber es ist eben notwendig, wenn wir erfolgreich durch die Transformation kommen wollen. Dann mag es wieder welche geben, die das dann dennoch in Frage stellen. Aber auch da gilt natürlich, dass wir feststellen müssen, Transformation ist kein Wunschkonzert. Und natürlich unterliegen diese Projekte den harten deutschen Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen. Ja, und für die Einhaltung müssen und werden die Unternehmen natürlich sorgen. Aber Politik muss dafür sorgen, dass diese Technologien auch die Wertschätzung und strategische Einordnung bekommen, die sie verdienen. Und zwar Einordnung auch gegenüber der Gesellschaft. Ich sehe es als eine zentrale Aufgabe der neuen Regierung, diese Veränderung des Diskurses bei der Transformation auch ganz offen zu kommunizieren. Das gilt auch für die Themen, die wir vorher besprochen haben. Und das erfordert Mut und Entschlossenheit und natürlich klare Konzepte.
Vielen Dank, Herr Möhring. Das sollte nochmal zusätzlich nachdenklich machen. Die neue Bundesregierung steht vor riesigen Herausforderungen. Uns und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, als Bürger hier im Land kann es nicht egal sein, wie die Regierung damit umgeht. Es steht viel auf dem Spiel. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören und das Energieupdate weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.